Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Erdbeerzeit von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben Tag 3 in Wimbledon hinter uns und wir müssen gleich mit einer Geschichte beginnen, die uns vielleicht die nächsten 10, 15 Jahre begleiten wird. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir versuchen ja immer, die Sachen einzuordnen und versuchen dann ja auch zu sagen, okay, macht mal ein bisschen halblang. Aber vielleicht haben wir heute im letzten Match des Tages auf Court 1 was ganz Großes erlebt, beziehungsweise den Anfang von was ganz Großem. Corey Goff hat gespielt, nämlich gegen Magdalena Rybarikova. Wir haben Goffs Weg jetzt dann auch schon verfolgt hier in den letzten Tagen, weil sie sich durch die Qualifikation gespielt hatte und weil sie in der ersten Runde gegen Venus Williams in 2 Sätzen gewonnen hatte, gegen ihr großes Vorbild. Sie hat hinterher gesagt, sie würde nicht Tennis spielen, hätte es Venus Williams nicht gegeben. Jetzt traf sie heute auf Magdalena Rybarikova, die schon mal Halbfinalistin hier war in Wimbledon und die ein sehr unorthodoxes Spiel hat. Und ich war sehr gespannt darauf, wie Corey Goff erstens mit den Umständen entsprechend klarkommt, also auf Platz 1 zu spielen, unter Flutlicht zu spielen, weil das Dach wurde vorher zugemacht, und wie sie mit dem Spiel von Magdalena Rybarikova klarkommt. Am Ende heißt es 6:3 und 6:3 für Corey Goff, die völlig ohne Probleme in die zweite Runde einzieht und ein Spiel zeigt, das man gerne vergleichen möchte mit jemandem, der schon seit 10 Jahren auf der Tour ist. Das war ein hoch, hoch beeindruckender Auftritt von Corey Goff.
Auf jeden Fall. Wir wussten natürlich all, dass sie talentiert ist. Ich glaube, wir hatten sie hier mal ganz kurz vor einem Jahr angesprochen, ja, weil der Hype groß war. Wir hatten mal kurz vor, oder ich glaube, ich hatte kurz vorbeigeschaut bei ihr auf dem Court. Man konnte sehen, das ist technisch alles schon sehr versiert. Das ist ziemlich beeindruckend. Sie ist eine gute Athletin. Was jetzt natürlich heute aufgefallen ist in dem Match, und du hast es angesprochen, ist, wie ruhig sie geblieben ist, obwohl Rybarikova eben dieses unorthodoxe Spiel hat, obwohl Rybarikova eben in der Lage ist, viel mit Slice zu arbeiten, viel Richtungen zu ändern, so tiefe Bälle reinlegt in den Court. Und wenn man jetzt auf die Statistiken schaut, dann sticht für mich eine Zahl raus. Wir sprechen so häufig über die Länge der Ballwechsel, weil uns das ja auch gerade auf dem Rasen was erzählt. Und hier für mich eine Zahl. Es gab 15 Rallyes, die länger als 9 Schläge gedauert haben. Und sie hat 11, eine Bilanz von 11:4 in denen gehabt. Sie war in der Lage, diese längeren Rallyes zu gewinnen. Und das hat man, denke ich, dann auch gut beim Zuschauen sehen können, dass sie in der Lage war, die Rallyes ja zu kontrollieren. Sie hat relativ tief ihre Schläge gehalten. Sie hat Rybarikova relativ klug in die Ecken hineinbekommen. Sie hat einigen Topspin auch in den Bällen drin gehabt und dadurch halt wirklich das Match kontrolliert. Und das ist natürlich gegen Gegnerin wie Rybarikova durchaus schwer, sowas einfach zu kontrollieren. Das schaffen ja nicht mal so viele Spielerinnen, die 5 oder 10 Jahre älter sind als Goff. Und das ist, was mich heute so beeindruckt hat, dass sie eben in der Lage ist, das Match im Griff zu haben, indem sie ja entscheidet, was in den Ballwechseln passiert. Und keine Frage, sie hat einen guten Aufschlag, sie hat auch einen guten Return, aber das ist was für mich, was sehr spannend ist, dass sie hier in der Lage ist, gegen Rybarikova eben das zu schaffen.
Wir haben vor anderthalb Jahren schon über Marta Kostyuk gesprochen, die damals auch 15 Jahre alt war und die Australian Open damals im Sturm erobert hatte. Wir können natürlich jetzt überhaupt noch gar nicht vorhersehen, was mit Corey Goff passieren wird. Vielleicht hat sie dann ja auch wieder einen kleinen Knick, jetzt mit 16 oder 17. Das kann ja alles passieren. Aber Corey Goff macht einen so bemerkenswert ruhigen Eindruck, dass ich im Moment das Gefühl habe, dass sie sich von relativ wenig aus dem Tritt bringen lässt. Weil, ich habe es eben gesagt, dieses Spiel von Rybarikova ist kein 0815-Tennis. Das ist eins mit viel Variation, mit vielen Winkeln, wo ein Stop mal eingestreut wird. Und Corey Goff hat das alles an sich abprallen lassen und hat ihren Stiefel durchgezogen. Und mein Lieblingsschlag von Corey Goff ist ja ihre Rückhand.
Ah, mir hat heute auch die Vorhand sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und das Ding ist natürlich, wenn wir junge Spielerinnen nach oben kommen sehen, ich fokussiere mich jetzt mal auf die Spielerinnen, wenn wir die nach oben kommen sehen, so als Teenagerin, dann sehen wir häufig, dass sie eine besondere Stärke haben. Manche bewegen sich einfach verdammt gut, manche können extrem hart auf den Ball draufhauen, haben dann aber zum Beispiel nicht den Aufschlag, der hinterhergehen kann. Manche ja, haben zum Beispiel wie Bencic einfach ein verdammt gutes Ballgefühl, aber selten sieht man halt jemanden, der so komplett ist schon in dem Alter. Und wie gesagt, man muss jetzt warten. Nur weil sie jetzt mit 15 so gut ist, heißt das nicht, dass sie mit 20 so viel besser sein muss oder mit 25 so viel besser, aber selbst wenn sie in Anführungszeichen nur dieses Niveau hält für die nächsten 10 Jahre, dann sollte sie sich zumindest als eine gute bis sehr gute Spielerin in den Top 100 etablieren können.
Wie gesagt, wir müssen halt abwarten. In diesem Alter sind dann noch sehr, sehr viele Sprünge und auch ein paar Knicke möglich. Von daher, da müssen wir dann wirklich mal ein bisschen abwarten und wir wollen ja auch nicht jetzt schon über den grünen Klee loben, weil das muss ja auch nicht unbedingt immer gut tun. Aber Coral Gauff hat hier einen unglaublichen Eindruck hinterlassen. Und sie hat das Spiel gegen Magdalena Rybarikova klar mit 6:3 und 6:3 gewonnen. Und sie trifft jetzt auf eine Gegnerin, die ich auch nicht in der dritten Runde erwartet habe, nämlich auf Polona Herzog, die heute zum ersten Mal eine Top-20-Spielerin besiegt hat auf Rasen. 6:2, 6:4 gegen Madison Keys. Und ich verstehe es nicht. Madison Keys hat bei allen anderen drei Grand-Slam-Turnieren schon wirklich gute Erfolge feiern können. Auf Rasen schafft sie es einfach nicht. Ich hatte sie bis ins Halbfinale getippt. Jetzt ist sie in der zweiten Runde raus. Das muss eine große, große Enttäuschung für Keys sein, die eigentlich mit ihrem Spiel auf einem Untergrund wie Rasen sehr gut klarkommen müsste. Gerade mit dem Aufschlag, mit der guten Vorhand.
Und das lässt alle auch immer ein bisschen etwas verwundert zurück, warum das der Fall ist, warum ihr das passiert. Heute fand ich ganz interessant, dass sie einfach nicht so richtig viel anzufangen wusste mit den Chips und auch mit dem Slice von Herzog, die das viel eingesetzt hat. Herzog ist eine okaye, aber keine sonderlich herausragende Rasenspielerin, weil ihr Spiel eben eigentlich für den Sand gemacht ist. Das sah man auch heute. Selbst die Chips waren ziemlich loopy. Die kamen einfach relativ hoch rüber, aber Keys hat halt angefangen, sehr schnell Fehler zu machen. Und auch hier, wenn man Statistiken rausholt, sie war am Ende diejenige, die bei den längeren Ballwechseln die Nase vorn hatte. Würde man ja nicht erwarten. Aber alles, was über vier Schläge in der Rallye drin hatte, das hat sie gewonnen. Knapp, aber sie hat es gewonnen. Wo sie halt total abgestunken ist heute gegen Herzog war bei den kurzen Ballwechseln. Und ich denke, das konnte man in dem Match sehen. Die Fehler kamen schnell. Der Aufschlag war nicht so, wie er sein sollte. Und häufig hat ihn Herzog eben zurückgechippt und Keys hat ihn dann im Netz versenkt oder hinten ins Ausgespielt. Sie hatte sehr viel Return-Fehler drin. Sie war am Anfang überhastet und ja, das hat man dann eben gesehen, wie sie sich da immer wieder selber ein Bein gestellt hat. Und das war keine gute Leistung von ihr. Und warum es so ist, kann ich auch nicht genau beantworten, aber heute konnte sie nichts anfangen mit dem Spiel von Herzog.
Gerade die kurzen Ballwechsel müssten ja eigentlich eine Paradedisziplin von Madison Keys sein, weil sie so einen guten Aufschlag hat, weil sie gute Grundschläge hat, weil sie ihre Vorhand einfach so treiben kann, dass sie sofort den Punkt macht. Und du hast es gesagt, es lässt einen verwundert bisweilen ratlos zurück, warum Madison Keys das nicht ausnutzen kann.
Tja, sie ist auch noch nicht in der Presse gewesen. Sie hat sich für sehr spät ankündigen lassen. Also das mal gucken, ob sie da eine Erklärung hat. Ich gehe davon aus, dass sie sehr enttäuscht sein wird. War sie auch letztes Jahr. Da ist sie, weiß ich gar nicht mehr gegen wen ausgeschieden, aber sie war die klare Favoritin gewesen vor dem Match. Aber hat demnächst gegen Serena gespielt oder eine andere große Spielerin und war da auch eben sehr überraschend ausgeschieden.
Letztes Jahr schied Keys gegen Evgenia Rodina in der dritten Runde aus. Also auch da hatte sie keine guten Ergebnisse, hat dann aber hinterher dann bei den US Open dann wieder das Halbfinale erreicht. Und dort scheint sie dann ihre größten Erfolge feiern zu können. Also Polona Herzog gegen Coral Gauff, eine wirkliche dritte Runde, die man so nicht erwartet hat. Wir haben weitere Ergebnisse dann heute. Petra Martic hat zum zweiten Mal ihren Kopf aus der Schlinge gezogen. Gegen Anastasia Potapova hat auch sie wie in der ersten Runde gegen Jennifer Brady den ersten Satz verloren, konnte dann aber die nächsten beiden Sätze mit 6:3 und 6:4 gewinnen. Trifft jetzt auf Danielle Collins, die zum ersten Mal so quasi seit den Australian Open wieder mit einem guten Ergebnis von sich hören macht. Hier hat sie gegen Anastasia Sevastova in drei Sätzen gewonnen. 4-6, 6-4, 6-3. Sie führte mit 4:0 im dritten Satz, ließ dann Sevastova die zwei Breaks wieder, überließ die Breaks wieder Sevastova und bei 3-4 machte Sevastova dann nur noch einen Punkt. Collins gegen Martic, ein Duell, auf das ich mich sehr freue, und Collins, ja, zu den Grand Slam Turnieren, jetzt mal die French Open ausgenommen, kommt sie wieder.
Ja, ich glaube, wir hatten sie sogar angesprochen, entweder in der Vorschau oder nach ihrem ersten Match. Für mich ist sie eine, die wir nach der Australian Open-Geschichte einfach ab jetzt auf der Rechnung haben müssen. Sie ist eine, die für mich den Eindruck macht, als wenn sie in der Lage sein könnte, das immer mal wieder bei großen Turnieren zu wiederholen. Ich denke, mit ihrem durchaus Hochrisikospiel wird sie keine sein, die unbedingt konstante Leistungen auf die Tour bringen wird, aber wahrscheinlich eine, die alle paar Monate mal ein großes Resultat raushaut. Sie wird sich wahrscheinlich nicht einschüchtern lassen von Grand Slam Turnieren. Und sie hat natürlich, auch wenn in der Spielanlage nicht unbedingt Bouchard so ähnlich, hat sie natürlich was Bouchard-mäßiges, indem sie sich nun nicht erschrecken lässt. Also Bouchard sehr wohl, zumindest nicht erschrecken lassen oder hatte diese Ausstrahlung auch. Und davon finde ich, hat Collins was. Und das ist ein sehr guter Sieg gegen Sevastova. Sevastova ist eine äußerst kompetente Rasenspielerin. Und ich gebe ihr eine Chance gegen Martic, vor allem wenn die wieder so schlecht startet, wie sie es jetzt heute gemacht hat.
Zhang Zhuai hat gegen Janina Wickmeyer ganz klein 2 Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Caroline Wozniacki. Die hinterlässt hier einen relativ guten Eindruck. Sie hat in der ersten Runde ja noch von der Aufgabe von Sarah Sorribes-Tormo profitiert, aber hier macht sie mit einem Zweisatzsieg gegen Veronika Kudermetova einen guten Eindruck. 7-6-6-3, Zhang Zhuai gegen Caroline Wozniacki, auch eine gute dritte Runde, die wir erleben können. Annette Kontaveit hat gegen Heather Watson heute Mittag auf dem Center Court mit 7-5 und 6-1 gewonnen, trifft auf Karolina Muchova, die mit 6-3 und 6-4 gegen Madison Brangle gewonnen hat. Maria Sakkari hat gegen Marie Buskova, die Lucky Loserin, die in der ersten Runde Mona Bartel ausgeschaltet hatte, gewonnen in 2 Sätzen und trifft auf Elina Svitolina. Die lag im ersten Satz, beziehungsweise hatte den ersten Satz gegen Margarita Gasparian verloren. Auch im zweiten Satz war es eine ganz enge Geschichte. Bei 6-5 im zweiten Satz hatte Gasparian Aufschlag, versuchte einen Aufschlag, kam dann auf dem Boden auf mit dem rechten Bein, oder mit dem rechten Bein ist es, stützte sich sofort auf den Schläger und hatte ein schmerzverzerrtes Gesicht. Sie war 1,5 Jahre quasi komplett draußen. Hatte 3 Knieoperationen und sie fasste sich an die Gegend oberhalb des Knies. Und alle hatten schon wieder gedacht, oh, geht das jetzt schon wieder los mit dem Knie? Aber sie bestätigte hinterher, dass sie nur einen Krampf hatte, nur in Anführungsstrichen. Aber sie musste das Match aufgeben. Svitolina zieht in die dritte Runde ein gegen Maria Sakkari. Aber da war tatsächlich, da wurde etwas die Luft angehalten. Bei Margarita Gasparian wünscht man nun wirklich gar keine Verletzung mehr.
Ja, nicht nach dem, was sie schon erlebt hat. Und sie war so nah in diesem Match dran. Sie war nur noch 2 Punkte entfernt beim 5-4 aus ihrer Sicht, glaube ich. Und hätte das Match sogar beenden, nicht müssen, aber sicherlich beenden können. Und das Interessante war hier, und das wird sich auch Sakkari gut angeschaut haben, Gasparin hat die längeren Ballwechsel ziemlich klar in der Hand gehabt. Die kurzen gingen an Svitolina, aber die langen, da hat man einfach gesehen, was Gasparin gemacht hat. Gasparin hat Länge drin gehabt, hat geschaut, wann sie eine Öffnung hatte und hat dort ziemlich hart mit einem leichten Winkel reingespielt. Und so hat sie sicherlich 10, 15, 20 Punkte für sich entschieden. Und ich würde erwarten, dass Sakkari genau die Art von Spiel hat, um das zu machen. Also hier hat Svitolina ein bisschen Glück gehabt, würde ich sagen, dass sie durchgekommen ist. Sie hat natürlich eine Chance gegen Sakkari, aber wie gesagt, ich denke, Sakkari und ihre Coaches werden sich die Aufzeichnung hier anschauen und werden sagen, jo, die Taktik können wir auch durchziehen.
Julia Putintseva konnte ihren Erstrundenerfolg über Naomi Osaka nicht wiederholen. Sie verlor gegen Viktoria Golubic mit 6-4 und 7-6. Golubic, die in den letzten 1,5 Jahren eher, oder die Nachrichtenlage um sie herum war etwas stiller, aber jetzt mit der dritten Runde hat sie auf jeden Fall wieder einen guten Erfolg gehabt und sie trifft auf Dajana Jastremska. Die hat in 3 Sätzen heute gegen Sofia Kenin gewonnen. 7-5, 4-6, 6-3. Eins der besten Matches, was ich bisher in Wimbledon gesehen habe.
Muss ich zugeben, habe leider sehr wenig von gesehen. Also erzähl gerne, was alles passiert ist.
Ja, beide haben unglaublich draufgehauen. Beide haben unglaublich gekämpft um jeden Ball. Das war mit sehr, sehr vielen guten Ballwechseln gespickt. Und gerade, dass beide auch so ein bisschen die Angewohnheit haben, keinen Ball aufzugeben und dann immer wieder nach vorne zu gehen, das hat dieses Match sehr, sehr interessant gemacht. Und Jastremska hat das am Ende verdient gewonnen. Sie war die bessere Spielerin, aber das war zwischendurch wirklich spitz auf Knopf.
Ja, ich schaue gerade auch nochmal so ein bisschen, während du redest, über die Statistiken rüber. Und ich habe hier, es sind dann wahrscheinlich 20 oder so verschiedene Statistiken und in allen liegen sie extrem nah beieinander. Am Ende hat Jastremska 4 Punkte mehr gewonnen. Das dürfte uns schon verraten, wie eng es hier wirklich zugegangen ist. Und wie gesagt, fast alle Zahlen ähneln sich. Natürlich, Jastremska hat ein paar mehr Winner, würde man erwarten. Kennen weniger Unforced Error, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr intensives, gutes Match gewesen ist.
Zwei wirkliche Highlights in der dritten Runde könnten die Partien zwischen Tsubaye und Karolina Pliskova auf der einen Seite und Simona Halep und Viktoria Azarenka auf der anderen Seite sein. Gehen wir erst auf Jay gegen Karolina Pliskova. Jay hat heute gegen Kirsten Flipkins mit 7-6 und 6-3 gewonnen und das wieder in ihrer ganz unnachahmlichen Art, Entschuldigung, in ihrer ganzen unnachahmlichen Art mit so viel Slice, mit so vielen Bällen, die man überhaupt nicht erwartet, mit so vielen tollen Schlägen hat sie Kirsten Flipkins im zweiten Satz komplett entnervt und sie im 6-6-3 gewonnen, trifft auf Karolina Pliskova, die hatte heute gegen Monika Puig überhaupt keine Probleme und gewann mit 6-0 und 6-4. Ich würde Pliskova hier noch favorisieren, gerade auch, weil sie in Eastbourne so gut gespielt hat, aber Tsubaye ist halt für alle Spielerinnen ein echtes Rätsel und eine echte Aufgabe.
Das war ganz interessant. Pliskova ist da ziemlich ausführlich zu gefragt worden in ihrer Pressekonferenz und hat im Endeffekt argumentiert, ja, aber das Match liegt auf meinem Schläger. Wenn ich die Ballwechsel kurz halten kann, wenn ich gut aufschlage, dann gewinne ich das. Denn sie hat in der Vergangenheit ja schon Probleme mit Hege gehabt. Da wurde sie dann auch dran erinnert, aber sie hat gesagt, hey, das ist ein Match, was ja ich entscheiden werde am Ende. Und sie wird dann auch gefragt, ob sie mal mit Hege trainieren würde. Hat sie gesagt, nee, das bringt mir nichts, mit so jemandem zu trainieren. Ich brauche in Anführungszeichen eine normale Gegnerin. Also sie war da relativ, nicht unbedingt konfrontativ, aber wie immer hat sie klar ihre Meinung gesagt. Und was bei ihr heute rausstach, ja, sie hat das Match über Aufschlag und Return total dominiert. Im Endeffekt hat Puig die ganz wenigen längeren Ballwechsel, die es gab, hat sie für sich entschieden, ziemlich klar gewonnen, aber Pliskova hat das so dominant gestaltet. Wenn sie das durchzieht, dann ist sie hier sowieso, ich meine, wir haben sie, glaube ich, beide auf den Sieg getippt, dann ist sie sowieso hier eine der ersten Favoritinnen überhaupt auf den Titel.
Sie muss ja eine der ersten Favoritinnen sein. Erstens mit ihrem Spiel, zweitens mit dem Selbstbewusstsein, das sie aus Eastbourne mitgebracht hat und drittens dann auch mit einer Auslosung, die nicht unbedingt die ganz großen Rasenspezialistinnen vor sich her treibt. Also, Karolina Pliskova gegen Tsubaye könnte übermorgen wirklich ein Highlight werden und das Match zwischen Simona Halep und Viktoria Azarenka auch. Beide Grand Slams schon gewonnen. Simona Halep setzte sich heute gegen Mihaela Buzanescu durch. 6-3, 4-6, 6-2. Ich hatte im zweiten Satz das Gefühl, ja, das wird Halep nach Hause bringen. Aber Buzanescu holte sich den Satz noch und im dritten Satz ging es dann aber ganz klar an Halep und Viktoria Azarenka machte heute auch einen hervorragenden Eindruck. Sie lag 0-2 im ersten Satz zurück und hat dann die nächsten 12 Spiele gewonnen gegen Ayla Tomljanovic, 6-2 und 6-0. Auf dieses Spiel bin ich auch sehr gespannt.
Und im Doppel hat sie noch ein 6-0, 6-1 mit Barty hinterhergelegt. Ja. Irgendwer hatte gezählt, 21 Spiele in Folge gewonnen und hat sie dann auch gleich erzählt. Sie hat sich natürlich darüber gefreut, hat auch ein bisschen rumgescherzt, warum sie denn nicht mit Andy Murray hier mixed spielt, nachdem sie ja nun schon Jamie Murray letztes Jahr auf den Court geführt hat. Wir erinnern uns, die beiden waren hier im Einsatz. Ich glaube, haben sie auch gewonnen, oder?
Ja.
Ja. Und eben, es war so ein sehr intensives, gutes Match von Azarenka. Wir wissen, sie ist eigentlich eine der besten Return-Spielerinnen, die es gibt. Sie hat normalerweise einen relativ kompetenten Aufschlag. Die Vorhand ist nicht mehr so wackelig. Die Rückhand sowieso eigentlich ihre Stärke. Das sah heute alles viel besser aus, als wir es in diesem Jahr schon gesehen haben. Und auf der Bühne stand ja auch jemand, den wir kennen und hat ihr zugeklatscht. Der ehemalige Coach von Angelique Kerber, Wim Fissett, der hier letztes Jahr mit Kerber gewonnen hat. Also mal schauen, ob er sich zum Wimbledon-Experten auch noch mit ihr entwickelt. Ich bin sehr gespannt auf das Match gegen Halep. Halep fand ich heute auch, hat eine gute Leistung gebracht. Hier aber vor allem positiv herauszustreichen, Buzanescu sah für mich langsam wieder so aus wie die Spielerin, die sich letztes Jahr ja bis in die Top 30 reingearbeitet hatte, die dann so eine schwere Verletzung hatte und sich unglaublich schwer tat, davon zurückzukommen. Und das war für mich jetzt zum ersten Mal wieder so ein Match, wo ich auch länger gesehen habe und gedacht habe, ja, das ist die Buzanescu, die wir kennen, die athletisch ist, die mit ihrer linkshänderen Vorhand wirklich in der Lage ist, auch ein Match so ein Match zu gestalten. Und wenn sie das aufrechterhalten kann, dann denke ich, sollte sich zumindest in Top 100 in diesem Jahr halten können. Und Halep jetzt gegen Azarenka. Halep hatte sich ja leicht verletzt in der ersten Runde, schien damit aber jetzt heute keine großen Probleme zu haben. Ich gehe davon aus, dass Azarenka wirklich jedwede Intensität in das Match bringen wird, dass eine enge Geschichte wird. Trotzdem würde ich Halep leicht vorne sehen.
Viktoria Azarenka und Jamie Murray haben das Finale verloren letztes Jahr gegen Alexandra Peyer und Nicole Melikar. Das mussten wir jetzt nochmal gerade konkretisieren bzw. komplettieren. Das waren die Damen. Wir sprechen gleich über den Zeitplan von morgen, denn der ist relativ ja, ungewöhnlich. Wir sprechen aber als erstes über die Herren, weil die hatten natürlich heute auch ihre Matches der zweiten Runde in der oberen Hälfte. Novak Djokovic hat eine Exhibition heute gespielt. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und der Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Novak Djokovic ist an 1 gesetzt. Er hatte in der ersten Runde kaum Probleme gegen Philipp Kohlschreiber, auch wenn der ihn ja nicht in Schwitzen gebracht hat, aber eine gute Trainingseinheit geboten hat. Er hat in 3 Sätzen gewonnen. Kohlschreiber konnte hinterher allerdings zufrieden sein mit seinem Spiel. In der zweiten Runde wartete jetzt Dennis Cutler. Und Djokovic hatte nach 13 Minuten eine 5-0 Führung. Am Ende steht es 6-3, 6-2, 6-2 für Novak Djokovic, der einen, ja, für die Konkurrenz muss es ein furchterregender Eindruck sein, den er hier hinterlassen hat, weil er spielt wirklich richtig gut. Er zeigte in den entscheidenden Situationen, er zeigte in allen quasi Situationen eine hervorragende Leistung und hat am Ende sehr sicher dieses Match gewonnen und scheint mit sich und der Welt eigentlich im Reinen zu sein, wenn die nervigen Pressekonferenzen nicht wären, in denen er dann Justin Gimmelstopp verteidigt.
Ja, und überhaupt nach ATP-Politik gefragt ja. Wird. Die meisten Herrenspieler sind davon im Moment ein bisschen genervt, weil es in vielen Pressekonferenzen vorkommt. Wir haben auch ein bisschen rumgefragt schon, aber ja, die meisten haben nicht so richtig Bock, sich dazu zu äußern, auch weil weil Djokovic im Moment alles überstrahlt, was das angeht. Also da liegen im Moment alle Karten bei ihm auf dem Tisch, mal gucken, was er aus der ganzen Sache macht. Und das Interessante heute im Djokovic-Match, hier können wir mal kurz auf Statistik-Tableau schauen, bei den längeren Ballwechseln, also wieder alles über 4 Schläge, das ist eine sehr ausgeglichene Angelegenheit, da hat am Ende nur 3 Punkte mehr gewonnen und sie haben ja, über 50 von denen gespielt. Also da war es relativ ausgeglichen. Da haben wir auch ein paar schöne Rallyes gesehen. Natürlich das große Highlight, wo er Novak Djokovic also den Ball durch die Beine spielte und ich glaube, Cutler ihn dann noch übers Netz irgendwie geschoben
hat. Am Netzpfosten vorbei.
Ja, am Netzpfosten vorbei. Und bei den kurzen Ballwechseln hat Djokovic das aber total im Griff gehabt. Da war das eine Karolina Pliskova-Leistung, die er gebracht hat, die längeren Ballwechsel etwas ausgeglichener.
Aber ich meine, Djokovic mitten im Match, in einem Match, dass er einen Ball durch die Beine spielt, da merkt man aber auch schon, dass er seine innere Mitte gefunden hat.
Ja, er wusste wahrscheinlich eben auch, dass Cutler ihn nicht in Gefahr bringen wird. Dasselbe wird auch in der nächsten Runde passieren. Aber dass man ihn so ja, im Endeffekt locker sieht, das ist natürlich schon eher selten.
Hubert Hurkacz ist sein nächster Gegner. Wir haben Hubert Hurkacz mit seiner Spielweise schon mal mit Andy Murray verglichen. Der hat heute gegen Leonardo Meyer in 4 Sätzen gewonnen, hat in der ersten Runde gegen Dusan Lajovic schon gewonnen und kann dieses Turnier jetzt schon als Erfolg bezeichnen und wird jetzt gegen Novak Djokovic nichts zu verlieren haben am Freitag. Mal gucken, wie weit er mithalten kann. Aber Hurkacz hat auch hier einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja, auch nicht super erfahren vorher auf dem Rasen gewesen. Ist natürlich bei vielen jungen Spielern so. Es gibt, wenn man, außer man ist britisch, jetzt ja natürlich auch nicht so die Chance, häufig auf dem Rasen zu spielen. Man würde erwarten, dass ihm das eigentlich gelingen sollte bei seiner Art von Spiel. Er spielt ein bisschen wie Murray, ein bisschen wie Berde. Ich sehe auch noch wie Murray aus von hinten. Aber er wird wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal erleiden, wie es Murray meistens gegen Djokovic widerfahren ist.
Auch wieder eine Parallelität zwischen Murray und Hubert Hurkacz. Hugo Humbert hat gegen Marcel Granollers in 3 Sätzen gewonnen, 6-4, 7-6, 7-5. Und er trifft in einem Next-Gen-Duell auf Félix Auger-Aliassime. Der hatte heute gegen Corentin Moutet zu tun. Und es war zum ersten Mal eine zweite Runde in einem Grand-Slam-Turnier für Félix Auger-Aliassime. Er war der Favorit, so wie auch in der ersten Runde. Und er hat diese Favoritenbürde hat er mit Stolz vor sich hergetragen und hat in 4 Sätzen gewonnen. Auger-Aliassime gegen Hugo Humbert. Auf das Match freue ich mich sehr, weil Auger-Aliassime macht hier einen wirklich soliden Eindruck auf dem Rasen, als ob der Rasen ihm nicht fremd ist. Und Humbert ist sowieso ein Spieler, dem man sehr gut zugucken kann.
Ja, Auger-Aliassime hat danach in der Presse erzählt, dass er ziemlich nervös war, dass er sich erst in das Match reinfuchsen musste und dass er eben schon gespürt hat, dass eine Erwartungshaltung da ist. Er ist ja auch schon in der ersten Pressekonferenz gefragt worden, ja, und wann klappt es mit dem Titel? Das kam heute auch nochmal in 3 Varianten auf ihn zu, aber er hat das alles relativ locker pariert mit einem Schmunzeln und 1-2 ganz amüsanten Antworten. Und was mir heute gefallen hat, war eben, dass er wirklich im Laufe des Matches immer besser geworden ist, dass er gut aufgeschlagen hat, zum Ende hin zu viel Doppelfehler drin gehabt, aber das kennen wir mittlerweile schon von ihm und trotzdem, er sah aus wie jemand, der nach den ersten Nerven das dann doch ziemlich routiniert gemacht hat und ja, ich bin auch sehr gespannt auf das Match gegen Humbert. Ich gehe eigentlich davon aus, dass er sich dort durchsetzen wird, aber ich würde auch was anderes erwarten als bei Moutet, der ja eben wirklich, wirklich eine andere Art von Spieler als Humbert ist.
Benoit Paire hat heute von der Aufgabe von Miomir Kecmanovic profitiert, hat nach dem zweiten Satz musste Kecmanovic dann aufgeben, 7-6, 6-4 stand es zu dem Zeitpunkt. Benoit Paire hat danach noch mit Leander Paes gespielt und sie haben 7-9 im fünften Satz im Doppel gegen Kukushkin und Alexander Bublik verloren. Benoit Paire hat also heute seine Arbeit noch bekommen. Er trifft auf Jiří Veselý in der dritten Runde. Der hat seinem Sieg gegen Alexander Zverev jetzt noch einen Viersatzsieg über Pablo Cuevas folgen lassen. Und auch hier hat man wieder gesehen, dass Jiří Veselý und der Rasen, dass das eine durchaus freundschaftliche Beziehung ist. Roberto Bautista Agut hat gegen Steve D'Arcis gewonnen in 3 Sätzen und trifft jetzt auf Karen Khachanov. Der hat heute gegen Feliciano Lopez gewonnen. 4-6, 6-4, 7-5, 6-4. Das war ein sehr gut anzuschauendes Spiel zwischen den beiden. Und für Khachanov ist das ein sehr guter Sieg gegen Feliciano Lopez, der auf seine alten Tage ja in Queens nochmal gewonnen hatte und sich ja sicherlich auch einiges ausgerechnet hatte. Aber Khachanov in den entscheidenden Situationen war er einfach der bessere Spieler.
Ja, fand es auch ein interessantes Match und eins, was mir nochmal auffiel, man fragt sich auch zum Beispiel, warum hat Lopez nie zum Beispiel das Halbfinale hier gespielt oder ein Finale erreicht. Ich denke, man konnte sehen, der Aufschlag ist nicht so gut wie das Netzspiel. Er ist ein guter Aufschlag, aber eben kein herausragender Aufschlag. So fast ein bisschen das Mischa-Sverev-Problem. So gut, so elegant am Netz, so ein gutes Spielverständnis, aber der Aufschlag ist nicht die absolute Spitzenklasse und der war es bei Khachanov heute dann eben schon, wenn es drauf ankam. Na klar, er hat den Aufschlag verloren, als er aufs Match nachher serviert hat, aber sonst fand ich es heute in den engen Situationen gut gemacht von Khachanov und seine Power hat es am Ende gegen Lopez gewonnen, obwohl auch er relativ häufig das Netz angegriffen hat, 30 Mal, 20 Mal den Punkt gemacht, also nicht unkompetent vorne am Netz und generell jemand, mit dem wir wahrscheinlich bei Grand Slam Turnieren rechnen müssen. Er hat nicht das beste Jahr bisher gehabt, aber schon bei den French Open überzeugt. Hier jetzt auch, kriegt jetzt ein richtig schweres Match gegen Bautista Agut, halte ich für eine absolute 50-50 Sache, aber das war ein überzeugender Auftritt.
Wir werden das Duell Milos Raonic gegen Riley Opelka sehen. Milos Raonic gewann gegen Robin Haase 7-6, 7-5, 7-6, hat eine gute Leistung hier durchgezogen. Gegen Robin Haase muss man konzentriert spielen, konzentriert bleiben. Raonic hat das gemacht und hat auf dem Rasen gezeigt, mit was für einem fantastischen Aufschlag er ausgestattet ist und auch seine Grundschläge sind nicht schlecht. Und er trifft auf Riley Opelka, der heute in 5 Sätzen gegen Stan Wawrinka gewonnen hat. 8-6 im 5. Satz. Opelka natürlich mit seinem fantastischen Aufschlag, aber Stan Wawrinka hat in den engen Situationen, hat er es nicht verstanden, Opelka dann auf dem falschen Fuß zu erwischen. Opelka gegen Raonic, seht es uns nach, wenn wir nicht ganz so viel von dem Spiel schauen werden.
Oh, aber ich glaube, wir haben ja Leute auf Twitter, die ja das erledigen werden. Ich würde sagen, Opelka hat heute ein bisschen Glück gehabt, dass er da weitergekommen ist. Hat er am Ende auch weniger Punkte gewonnen als Wawrinka. Im 4. hätte Wawrinka das wahrscheinlich schon für sich entscheiden können. ist ihm aber nicht gelungen. Und Opelka, das hat er da auch nochmal gezeigt, er ist eben nicht nur ein Aufschlag, er ist einigermaßen gut in Rallyes. Wir können wahrscheinlich erwarten, dass er irgendwann in den Top Ten steht. Ich halte es nicht für unmöglich, dass er mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird, weil er einfach schon in dem Alter kompletter wirkt, als zum Beispiel bei Isner damals der Fall war oder natürlich sowieso bei Karlovic. Also ich denke, da ist einiges an Potenzial drin. Ob es schon genug Potenzial ist, um Raonic zu schlagen, ich glaube es ganz ehrlich nicht. Raonic und er haben beide so ein bisschen rumgewitzelt in den jeweiligen Pressekonferenzen, dass nicht ganz so viele Ballwechsel zu erwarten sind, wobei beide kompetenter in den Ballwechseln sind, als man es erwarten würde und Raonic aber trotzdem natürlich noch an den Level rankommen kann, was Opelka jetzt noch nicht erreicht hat. Also ich würde Raonic als relativ soliden Favoriten hier sehen.
Um den dritten Aufschlagriesen noch abzufrühstücken, Ivo Karlovic hat heute in 5 Sätzen gegen Thomas Fabiano verloren. Mit 4-6 im 5. Satz hat er einen einzigen Breakball in diesen 5 Sätzen, hat keinen Break geschafft, hat seine beiden Sätze natürlich mit 7-6 gewonnen und konnte am Ende wirklich sein letztes Aufschlagspiel nicht durchbringen. Fabiano gewinnt mit 6-4 im 5. Satz. Guido Pella hat in fünf Sätzen gegen Andrea Seppi gewonnen und trifft jetzt auf Kevin Anderson. Kevin Anderson hat heute gegen Janko Tipsarevic 2 Sätze lang wirklich kämpfen müssen, aber dann ging Tipsarevic so ein bisschen die Puste aus. Anderson gewann in 4 Sätzen. Und dafür, dass er vorher kaum gespielt hat, wir hatten darüber gesprochen, dass er gesagt hat, eigentlich kann ich alles bis auf die Aufschlagsbewegung oder alles trainieren, macht er trotzdem einen sehr guten Eindruck. Und Kevin Anderson, er hat natürlich vielleicht noch das Achtelfinale mit Raonic vor sich, aber ansonsten würde ich ihn in fast jedem Matchup favorisieren im Moment, bis zum Halbfinale.
Und bis zum Halbfinale, ja. Ich schaue auch nochmal rüber, eben, du hast Anderson angesprochen, ein Viertelfinale zum Beispiel gegen Khachanov wäre auch nicht so leicht, aber ich sehe ihn auch als Favoriten, wahrscheinlich sogar gegen Raonic. Einfach, weil er... Ja, wohl, sehe ich ihn als Favoriten. Muss noch drüber nachdenken, wenn wir es am Montag zu sehen bekommen. Aber ich denke, er wird sich jetzt erstmal gegen Guido Pella durchsetzen. Das war halt schon beeindruckend, weil wir das gesehen haben, was Anderson in den letzten 2 Jahren so ausgezeichnet hat. A, er hat natürlich diesen herausragenden Aufschlag, aber B, er ist von der Grundlinie besser geworden über die Jahre und auch besser, als man es natürlich bei einem Spieler seiner Größe erwarten würde. Insgesamt einfach eine richtig gute Vorstellung von ihm, obwohl er den Satz dort verloren hat. Aber ich gehe davon aus, dass er sich ähnlich klar gegen Pella durchsetzen wird und dann kann man gespannt sein auf das Match gegen vermutlich Raonic am Montag. Mal gucken, wo das geparkt wird.
3 Spiele müssen wir noch besprechen. Das eine Match ist das von David Goffin gegen Jérémy Chardy. 6-2, 6-4, 6-3 trifft jetzt auf Daniil Medvedev, der in 4 Sätzen gegen Alexei Popirin gewonnen hat. Popirin hatte den ersten Satz mit 7-6 gewonnen, aber dann konnte Medvedev das Spiel an sich reißen und am Ende gewinnen. Ich freue mich sehr auf Medvedev gegen Goffin. Goffin nach seinem Finale in Halle, auch hier mit 2 richtig guten Siegen und er lächelt wieder auf dem Platz, beziehungsweise er kann wieder lächeln. Das sah ein halbes, ein Dreivierteljahr, sah es nicht so richtig gut aus bei Gefahr.
Wir haben im Endeffekt ja in den letzten 2 Jahren einfach eine ziemlich bittere Phase seiner Karriere gehabt. Die French Open-Verletzung war damals gestolpert, war über die Plane, dann letztes Jahr in Rotterdam, wo er einen Ball ins Auge bekommen hat. Das war alles nicht so richtig, was er wollte. Dann, glaube ich, noch eine Schulterverletzung im letzten Sommer. Und jetzt zeigt er natürlich genau die Fähigkeiten, die ihn auszeichnen. Er hat so einen guten Return. Er ist in der Lage, auch auf schnellen Belegen richtig gut zu kontern, die Linien entlang zu spielen, was viele nicht können auf dem Level. Also er sollte oder hätte ja eigentlich schon in der Vergangenheit gute Resultate haben sollen. Und jetzt kann man sehr gespannt sein, wie es gegen Medvedev ausgeht. Medvedev hat ihn bei den Australian Open geschlagen. Ich sehe Medvedev auch als Favoriten, auch wenn der selber noch nicht so ganz die Betriebstemperatur erreicht hat. Aber Medvedev, glaube ich, wird relativ schwer zu schlagen sein hier in Wimbledon.
Medvedev gegen Goffin, eins der Highlights der dritten Runde in der oberen Hälfte bei den Herren. Und dann haben wir noch Fernando Verdasco, der heute sein 47. Fünfsatzmatch in seiner Karriere gespielt hat. Gegen Cal Edmund stand er 2 Sätze, 2,5 Sätze vielleicht sogar auf verlorenem Posten. Edmund hatte das Spiel im Griff. 6-4, 6-4 hatte er die ersten beiden Sätze gewonnen. Im dritten brauchte er dann den Physiotherapeuten, der ihn am Oberschenkel, glaube ich, dann auch behandelt hat. Er verlor den dritten Satz mit 6-7 und da war Verdasco dann im Spiel und verbiss sich in dieses Match und gewann die Sätze 4 und 5 mit 6-3 und 6-4. Eine große Enttäuschung für die britischen Fans, die natürlich auf dem Center Court Kyle Edmund nach vorne peitschen wollten. Aber Verdasco hat das am Ende, ja, nicht deutlich gewonnen, aber er hat es verdient gewonnen. Trifft jetzt auf Thomas Fabiano, wo er natürlich der Favorit ist. Er musste danach das Doppel absagen. Könnte mir auch vorstellen, dass er sich jetzt ein bisschen aufs Einzel konzentrieren will, weil ich glaube, er hat ein wenig Blut geleckt in diesem Draw.
Er ist ja jetzt schon im Viertelfinale gestanden.
Ja.
Verdasco ist ein kompetenter Rasenspieler. Da müssen wir nicht dran zweifeln. Heute war es so, eben ersten beiden Sätze verloren. Edmund hatte, glaube ich, 3-1 und 40-15 war es, meine ich, im dritten Satz schon geführt. Dann die angesprochene Verletzung von dir, wobei er das dann am Ende relativ ausführlich kommentiert hat in der Pressekonferenz, weil er wahrscheinlich 10 Fragen oder so dazu bekommen hat. War es eine Verletzung? Er hat gesagt, nein, ich war einfach nicht fit genug, ich war einfach nicht gut genug, ich muss härter trainieren, ich muss fitter sein. Also er hat alle Möglichkeiten, die ihm dort oder alle Türen, die ihm geöffnet wurden, um eine Entschuldigung fürs Match zu finden, für die Niederlage zu finden, hat er gleich wieder zugestoßen, hat gesagt, nee, es lag an mir, dass ich das verloren habe. Und für ihn natürlich eine bittere Geschichte. Er hat ja auch letztes Jahr hier eine bittere Niederlage gehabt oder eine etwas kontroverse Geschichte damals ja gegen Novak Djokovic gehabt und jetzt, ja, das Match zu verlieren, was er wahrscheinlich hätte nach Hause bringen müssen und dann hätte er gegen Fabiano gespielt und dann wäre er da als Favorit reingegangen und hätte wahrscheinlich den Manic Monday erreicht. Das ist natürlich eine bittere Geschichte für Kyle Edmund.
Aber, dass er so aufsteht und sagt, nee, es lag an mir, muss man ihm auch für Hochachtung zollen.
Ja, und er hat in den Pressekonferenzen ja schon ein bisschen was von Andy Murray, zumindest der junge Andy Murray, er murmelt sich da häufig ein zurecht oben auf dem, auf quasi diesem Podium, wo der Tisch steht in dem Raum, in dem die großen Interviews geführt werden und das hört sich eben alles immer ein bisschen gelangweilt an, aber da steckt auch durchaus einiges an Substanz drin, was er sozusagen und heute wirklich, er hat jedwede Tür zugesagt, hat gesagt, alles an mir gelegen, muss fitter werden, muss besser werden und keine Verletzung.
Wir müssen auch über ein paar andere Sachen sprechen, nachdem wir Herren und Damen jetzt besprochen haben, weil wir wissen jetzt ja, dass Serena Williams und Andy Murray zusammenspielen werden im Mixed und heute gab es dann auch die Auslosung zum Mixed und wir haben tatsächlich auch deutsche Beteiligung in diesem Mixed für Andy Murray und Serena Williams, nämlich Alexa Guarachi aus Chile und Andreas Mies sind die Gegner, die ersten Rundengegner von Serena Williams und Andy Murray, die ganz oben gesetzt worden sind, in der Nähe der an 1 gesetzten Bruno Soares und Nicole Melica. Da stehen auch noch Fabrice Martin und Raquel Attoavo, die an 14 gesetzt sind. Und es gibt noch ein zweites sehr prominentes Doppel, nämlich Venus Williams und Frances Tiafoe. Die Mixed-Konkurrenz hat eine erstaunliche Aufwertung hier bekommen und wir werden sicherlich eine ganze Menge nächste Woche über das Mixed sprechen auch.
Ja, also würde einer der Fokusse auch auf den kleineren Plätzen dann in der zweiten Woche sein. Man kann gespannt sein, ob sich Serena und Murray ja höchstwahrscheinlich schon immer, zumindest auf einem der 3-4 großen Courts spielen lassen. Und du hast angesprochen, da sind, wir hören es jetzt gerade im Hintergrund, Corey Goff wird für die Pressekonferenz angesagt. Die ist nämlich zum Beispiel auch dabei mit Jay Clark in der Auslosung und eben Venus Williams zusammen mit Tiafoe. Ich gucke auch nochmal rüber. Das sind wahrscheinlich so ein bisschen die ganz prominenten Paare, die hier drin sind. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie sich das am Ende entwickelt und vor allem, wie passt das auf dem Court mit Murray und Serena und werden sie hier einfach durchs Feld durchmarschieren oder sind sie so wenig eingespielt, dass sie doch zu schlagen sind? Vielleicht sogar schon für Doppel-Experten bzw. Experten wie Guarachi und Mies.
Alexa Guarachi aus Chile. Kevin Kravitz spielt auch Mixed. Der spielt nämlich zusammen mit Sabrina Santamaria aus den USA und auch Nick Kyrgios spielt Mixed. Der spielt nämlich mit Desiree Kravchik aus den USA auch zusammen. Also eine ganze Menge los im Mixed. Dann ab Samstag geht es dann los. Wir haben hier noch beim Herrendoppel und Damendoppel ein paar Ergebnisse nachzureichen. Im Herrendoppel sind die beiden mit deutscher Beteiligung heute ausgeschieden, die beiden Doppel. Ben McLachlan und Jan-Lennard Struff, die letztes Jahr ja bei den Australian Open das Halbfinale erreicht hatten, hatten Lospech. Sie trafen auf die an 1 gesetzten Lukas Kubot und Marcelo Melo, die hier auch schon gewonnen hatten in Wimbledon, hatten den ersten Satz noch gewonnen, verloren dann aber in 4 Sätzen. Und Kevin Kravitz und Andreas Mies sind auch ausgeschieden in der ersten Runde schon. Die haben jetzt eine Rasensaison zum Vergessen gehabt. Die haben in 3 Sätzen gegen Marcelo Demoliner und Divi Charan verloren. Jetzt kann man allerdings dann auch dazu sagen, gerade bei Kravitz und Mies, die werden sicherlich eine ganze Menge zu tun gehabt haben, in den letzten Wochen ihren Sieg dann bei den French Open zu verarbeiten. Von daher, da sollte man vielleicht einfach mal einen Haken dran machen. Sie sollen jetzt zur Ruhe kommen und dann zur Hartplatzsaison wieder angreifen.
Ja, oder ich denke sogar zur Sandplatzsaison, die wir jetzt ja nochmal erleben werden in Europa. Ich gehe davon aus, dass wir beide in Hamburg sehen werden. Es gibt ja noch Kitzbühel Start. Denke, dass sie dort spielen werden, ohne das jetzt aber genau zu wissen. Mal gucken, was sich da noch ergibt. Aber ja, ich hatte auch ab und an mal rüber geschaut zu dem Match und man sah, sie waren nicht in der absoluten Topform. Es waren ziemlich viele einfache oder auch unnötige Fehler drin, aber ich denke, die beiden können das abhaken, einordnen und jetzt sagen, hey, okay, wir haben den Klassiker hingelegt, über den wir auch in dieser Sendung schon so häufig gesprochen haben. Jemand gewinnt einen Grand Slam und dann läuft es beim nächsten nicht ganz so gut. Das ist dann hier auch der Fall und ich denke, jetzt können sie nochmal durchatmen die nächsten anderthalb Wochen und dann eben wirklich zur Sandplatz- bzw. Hardcourt-Saison nochmal richtig sich etablieren als Top-Doppel.
Annalena Friedsam und Laura Siegemund haben in der Verlängerung des dritten Satzes gegen Peng und Yang gewonnen aus China. Peng Shuai und Yang Zhaoyuan mit 8-6 im dritten Satz. Und auch Annalena Grönefeld an der Seite von Demis Roos hat gewonnen. Auch in der Verlängerung des dritten Satzes mit 9-7 haben die beiden nämlich heute gewonnen. Gegen Monique Adamczyk und Ellen Perez aus Australien. 6-7, 6-1, 9-7. Unter anderem, du hast es eben schon gesagt, Azarenka und Barty, Victoria Azarenka, Ashleigh Barty gegen Marozawa und Sanders mit 6-0, 6-1 weiter. Krejcikova, Siniakova in zwei Sätzen weiter. Und Timea Babos und Kristina Mladenovic in drei Sätzen weiter gegen Jessica Pegula und Anne Sanchez. Das war's für heute. Wir gucken auf den Tag von morgen. Und da müssen wir sagen, das ist eine relativ komische Ansetzung, weil wir sehen auf dem Center Court so ein bisschen diese Back the Brits. Erst Kei Nishikori gegen Cameron Norrie aus Großbritannien, dann Katerina Siniakova gegen Joe Konter und dann Nick Kyrgios gegen Rafael Nadal. Das ist so ein bisschen das Match, auf das alle schauen. Aber auf dem Nummer 1 Court morgen. Kristina Mladenovic gegen Petra Kvitova. Kvitova hier schon zweimal Champion gewesen. Jay Clark gegen Roger Federer. Federer schon achtmal hier Champion gewesen. Serena Williams gegen Kaya Juvan. Serena Williams schon siebenmal Champion gewesen. Wer Karten morgen für den Nummer 1 Court hat, wird sich wieder ganz große Gewinner einer Lotterie fühlen.
Ja, vor allem, wenn es schnell auf den Einser geht, dann gibt es wahrscheinlich noch das Doppel von Murray hinterher, denn das ist noch auf keinen Platz gesetzt worden. Man kann davon ausgehen, es geht entweder auf ein Center oder ein Einser, wer halt schneller fertig ist. Und ich denke, Chancen sind ganz gut, dass der Einser wird. Also da werden sich die Leute natürlich glücklich schätzen. Ich vermute, der Denkprozess ist irgendwie so gewesen. Setzen wir jetzt Clark oder Norrie von den Briten auf den Center Court, dann hat man sich wahrscheinlich gedacht, gut, Norrie hat einfach ist sich mehr verdient, in Anführungszeichen, schon die längere Karriere hingelegt. Nishikori ist kein schlechter Name. Federer wird normalerweise einmal ausgelagert auf einen Einser. So wird wahrscheinlich das zustande gekommen sein. Siniakova gegen Konter, ja, ich denke, man kann es vertreten, aber dadurch, dass Konter hier schon mal Halbfinalistin gewesen ist, Kyrgios Nadal, müssen wir nicht drüber sprechen, trotzdem, bis auf Kyrgios Nadal werden die Center Court Zuschauer und Zuschauerinnen wahrscheinlich ein bisschen neidisch rüber gucken. Zum
das könnte ich mir auch vorstellen. Und die Nummer 1 der Weltrangliste und French Open Siegerin und die Titelverteidigerin spielen beide auf dem Court 2 morgen. Ashleigh Barty gegen Alison van Oeltwank auf dem Court 2 und Lauren Davis gegen Angelique Kerber auf dem Court 2. Auch der Court 2 mit wirklich tollen Partien, aber Ashleigh Barty und Angelique Kerber quasi nur auf dem Platz 2 morgen. Puh, da kann man auch nochmal drüber diskutieren.
Ja, man hat natürlich schon häufiger hier erlebt in den letzten 15 Jahren. Häufig sind ja auch Venus und Serena auf kleineren Courts oder auf dem 2er und 3er schon mal gestartet. Das ist häufig eine bittere Geschichte und eben das Spannende ist, früher stand Wimbledon in der Kritik, weil sie eben die Herren ziemlich offensichtlich bevorzugt haben auf den beiden großen Courts. Jetzt bevorzugen sie die Briten. Also erstaunliche Entwicklung. Ich gehe aber davon aus, dass es das letzte Mal ist, dass zumindest Angelique Kerber auf einem der kleineren Courts wird spielen müssen bei diesem Turnier.
Aber Achtelfinale 2017 gegen Garbiñe Muguruza damals auch auf dem Platz 2. Bestes Spiel des gesamten Turniers auf dem Platz 2 damals. Daran erinnere ich mich noch relativ genau.
Das Gute natürlich für sie, oder in Anführungszeichen Gute, wenn es dieses Mal als Achtelfinale wird, ist Chance relativ hoch, dass Serena ihre Gegnerin ist, dann geht es wahrscheinlich nicht auf Court 2.
Nein, das könnte ich mir auch vorstellen. Dann geht es nicht auf Court 2. Wir werden auch für euch natürlich morgen dann wieder auf Twitter zur Verfügung stehen. Ab 12 Uhr geht es los, deutscher Zeit. Und auf Twitter, twitter.com/chipundcharge oder auf Facebook, facebook.com/chipundcharge, sollte Facebook bis morgen wieder funktionieren. Das war's für heute. Wir freuen uns auch heute wieder über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Und ansonsten, ja, hören und lesen wir uns morgen. Bis dahin, auf Wiederhören.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.